Was würdest du sagen, sind so für dich die drei wichtigsten Eigenschaften, die du auch heute noch nutzt, deinen Weg so konsequent zu verfolgen in der Form, wie du es machst?
Also die wichtigste, es gibt drei, ja, es gibt genau drei. Die erste ist so eine preußisch-protestantische Disziplin, die ich habe. Also wenn ich mir etwas vornehme oder gerade noch eine Routine vornehme, dann mache ich das einfach. Also ich ziehe das dann auch durch. So bei dem Roman zum Beispiel habe ich mir einfach dann, ich habe ja da irgendwie nicht mir frei nehmen können, sondern ich hatte mein normales Drehbuchleben, wo ich irgendwie am Tag 10 Stunden, 12 Stunden Drehbuch schreibe und meine Konferenzen und Zeug habe. Und da musste jetzt ja der Roman noch mit reinpassen in diese Zeit. Und dann habe ich mir eben vorgenommen, 1 Stunde oder 1,5 Stunden schreibe ich am Tag an diesem Roman, 3 Seiten. Hatte mir so meinen Fortschritt-Tracker eingestellt, der dann misst, dass ich die 3 Seiten auch schaffe. Und dann bin ich früh um 5 aufgestanden meistens oder 4:30 und habe halt irgendwie die 1,5 Stunden geschrieben. Und dann habe ich Frühstück gemacht für meine Family und das habe ich halt einfach 110 Tage ohne Pause durchgezogen. So. Und wenn ich mir das eben vornehme, mache ich das dann eben und dann scheiße auf Qualität. Also ich habe ganz oft auch, was weiß ich, da geschrieben und manchmal, ich hatte dann noch ein bisschen Schlafschwierigkeiten, bin ich auch mal nachts um 3 aufgestanden, habe es mal versucht, um 3 zu machen. Das war jetzt qualitativ, glaube ich, nicht so gut, aber ich habe es halt einfach gemacht, so Punkt. Und ich hatte mir vorgenommen, der Roman wird 340 Seiten lang, hatte mir das so ausgerechnet, mein Gott, ja so, und habe dann 110 Tage geschrieben und tatsächlich bei 330 Seiten oder 333 Seiten war die erste Rohmanuskriptfassung fertig. So. Also das ist die eine Disziplin, so dieses eben so. Das zweite ist Begeisterungsfähigkeit, also ich kann mich dann, wenn ich so mich für was erwärme, dann gebe ich da gar, also dann habe ich da keine Grenze oder kein, da gebe ich da kein, sag mal, keine Bremse, da begeistere ich mich dafür und lasse mich auch mitreißen und berühren und deswegen funktioniert das oft auch für mich im Team, also so, so, ja. Das ist das Zweite und das Dritte ist eben niemals aufgeben. Also, ja, so das ist so ein bisschen eine Fortführung von der Disziplin. Aber die Disziplin ist mal einfach, ich mache es jeden Tag. Wie heute habe ich total in den Seilen gehangen und habe auch nur 86% meines Tagespensums geschrieben. Das ist ganz selten, das hat mich auch geärgert. Aber ich habe trotzdem, obwohl ich heute einen echten Hangover hatte, habe ich es gemacht. Und dann eben dieses Nicht-Aufgeben, Rückschläge, so, da bin ich jetzt nicht der Beste aller Zeiten. Ich habe schon auch aufgegeben in meinem Leben, aber eben bei den Projekten, wo es was funktioniert hat und wo ich eben weitergekommen bin, habe ich ja damit nicht aufgegeben. Also.
Ist total spannend. Also einerseits ist das einer meiner beiden Lebensmottos auch, niemals aufzugeben. Und höre ich auch von vielen, mit denen ich spreche, die eben so den Weg folgen, wie du es auch machst. Sehr, sehr spannend. Ja, ich freue mich schon auf die Auswertung irgendwann zum Schluss mal, aber das habe ich tatsächlich immer wieder mal gehört. War auch damals, stimmt, das war mein erstes Interview, war mit einem ganz verrückten Polen, der ist hier Künstler, so der Dali von Ibiza. Und der hat eben auch zum Schluss gesagt, also never give up, gib niemals
Ja,
auf.
genau.
Ja.
Winston Churchill. Ja, hast du den Zweiten Weltkrieg gewonnen.
Ja. Wow. Apropos, welche Bedenken und Ängste hattest du, als du deinem Weg so gefolgt bist und wie hast du es geschafft, da auch wieder rauszukommen aus diesem Loch?
Ja, die größten Bedenken habe ich immer noch, oder? Früher waren sie ganz besonders groß, aber es geht ja nie weg, dass ich nicht gut bin oder nicht kreativ bin oder nicht, also dass ich nichts bringe. Das ist, glaube ich, der innere Kritiker sozusagen ist der größte Antagonist in meinem Leben. So, er wird kleiner und oder manchmal, wenn er groß ist, sage ich ihm, naja, dann schrei halt rum, ich mache trotzdem weiter so. Ja. Früher habe ich dann vielleicht mal auch drauf gehört, heute höre ich ihn nicht mehr auf ihn, aber er ist noch da. So, das gibt es schon. Und das erlebe ich auch bei meinen Studierenden ganz oft, dass das einer ihrer größten Ängste ist. Und vieles, was ich da auch im Seminar mache und was ich sozusagen auch an Schreib- und Kreativitätsumgebung für sie generiere, ist da adressiert eben genau diese Ängste, die halt da sind. Und ich helfe ihnen halt, diese zu überwinden oder mit denen zu leben. So. Ja, ich mache die wildesten Dinge, dass eben auch meine Schützlinge das lernen, irgendwie zu leben und trotzdem weiterzumachen. So.
Ja, schön, passt wieder halt zu dem, ne? Nicht aufzugeben, weil das erlebe ich eben auch. Ist ja nicht so, das sieht man ja auch, die Erfolgreichen nicht auch Ängste und Zweifel haben, weil sie lassen sich halt nicht abhalten.
Und ja, also hört man ja auch immer wieder tolle Podcasts von Regisseuren oder Autorinnen, die dann sagen, es gibt immer wieder den Moment, wo sie denken, jetzt kommt raus, ich kann nichts. Es war bis jetzt alles nur Glück und Show.
Ja, das ist nicht schön, dass wir einfach auch Mensch sein dürfen.
Klar.
No. Wie hast du dann immer wieder dieses tiefe Vertrauen gefunden, dass der Weg doch der richtige ist? Selbst wenn dich dieser Zweifel oder diese Angst mal überfallen hat.
Also ich glaube, ich könnte jetzt so gar nicht sagen, ich habe so rausgekriegt, das ist mein Weg und ich gehe so. Ich bin so alternativlos. Also mich hat letztens mein Sohn gefragt, so ganz lapidar, wir kamen gerade nach Hause im Auto. Was würdest du machen, wenn du furchtbar, wenn du ganz viel Geld hast? So, weil wir da gerade wegen irgendeiner Finanzierung gemacht haben und irgendwas hat nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ich würde, glaube ich, nichts anders machen. So. Also mir, das ist so ein bisschen so, ich habe letztens ein Interview gehört mit dem Biermann, der ja auch irgendwie so eigentlich so ein großer Verfechter des Sozialismus war und weil er eben aber auch den Sozialismus geliebt hat und ihn kritisiert hat, ist er rausgeflogen. Und aber im Herzen war er ja eigentlich einer für diesen Weg. Und irgendwann musste er einsehen, so im Westen, fuck, wir haben keine, also ihm fällt auch keine Alternative ein zum Kapitalismus. So, da wurde er gefragt, so, was würdest du denn besser machen oder was ist denn jetzt hier nun, was ist denn besser, welches System? Oder und dann hat er auch gesagt, naja, ich habe so schmerzlich lernen müssen, mir fällt nichts Besseres ein als das, was wir gerade machen. So,
ja. Naja, ich meine, das ist ja nun echt ein Luxusproblem, oder? Ich meine, du bist ja wirklich, ne, jetzt gerade noch den Preis gewonnen und du hast so unglaublich viel Freude daran. Brauchst du dafür eine Alternative?
Deswegen, aber ich laufe nicht rum und sage immer, das ist mein Weg, ich habe meinen Weg gefunden, ich folge meiner Bestimmung. Ich bin da viel mehr bauchig unterwegs. Also das ist jetzt nicht, ich habe das nicht so intellektuell durchdrungen, sondern ich stehe früh auf und freue mich. Also die Tage, wo ich mich auf meine Arbeit freue, überwiegen weit den Tagen, wo ich keinen Bock drauf habe. Und das ist halt dann so. Also so messe ich das. Aber ich bin immer ganz skeptisch, wenn jemand sagt, ich habe meine Bestimmung gefunden und ich folge meiner Bestimmung. Da wäre ich sehr misstrauisch, wenn ich sowas höre.
Okay. Gab es Situationen, mal abgesehen von den Ängsten, die dich immer mal wieder abgehalten haben und wie hast du es dann in solchen tatsächlich auch mal schwierigen Momenten geschafft, trotzdem wieder den Kurs zu halten?
Tja. Also ich habe einfach ganz oft nicht aufgegeben und habe versucht einfach weiter zu wurschteln und das hat halt oft dann doch funktioniert. Also die Strategie ist leider sehr simpel. Ich habe einfach nur nicht aufgegeben. Ja, so. Ich habe da jetzt nicht, habe da jetzt kein Zauberbuch, ich habe da keinen Paolo Coelho-Kurs besucht, wie überwinde ich meine Blockaden oder Widerstände in meinem Leben, sondern ich habe da einfach weitergemacht. So. Leider kann ich da keine vielschichtigere Antwort geben. Manchmal habe ich auch aufgehört. Also klar, manchmal auch ein ordentliches Nein zu einem Weg, das ist auch wichtig und richtig. Das habe ich auch schon gemacht.
So. Ich finde das eine sehr, sehr wertvolle Antwort, weil deine Eigenschaft, nämlich niemals aufzugeben, hat dich egal wie immer da durchgeführt. Das finde ich großartig, weil andere müssen tatsächlich, die gehen dann zu Therapeuten, zu Coaches oder sonst wohin, um damit zu arbeiten und du sagst, ne, ich mache das einfach. Und das ist doch das, worauf es letztendlich auch ankommt, gerade eben in diesen schwierigen Situationen zu sagen, ja, ich bin jetzt echt hier am Limit, aber ich mache es trotzdem, oder?
Also es ist auch ein bisschen, also früher war ich schneller bereit aufzugeben und habe schon echt auch große Projekte oder Wege abgewählt oder Projekte in den Tonne gekloppt. Ich glaube, so der krasseste Fall war, dass ich während eines Drehs am ersten Drehtag das Projekt beendet habe und habe gekündigt, weil die Bedingungen fiesch waren und das wollte ich nicht tragen. Also das bin ich auch ganz grün damit mit dem, was ich damals gemacht habe. Das war eben das, was ich damals konnte. Heute würde ich vielleicht im Vorfeld schon viele Weichen anders stellen, damit es gar nicht so weit kommt. Und vielleicht auch Weichen anfassen, die eigentlich gar nicht, mich nichts angehen. Also eigentlich primär mal in meinem Job, aber trotzdem letztendlich ja dann doch auf mich abstrahlen. Aber damals waren eben dann die Bedingungen mies und dann habe ich halt auch gesagt, tschüss. Und dann habe ich halt auch Nein gesagt und habe das Projekt verlassen und habe das auch gestoppt. Das habe ich dann auch schon gemacht. Ja, so.
Aber ist das denn Aufgeben? Also so wie du es mir erzählst, wäre es doch eher, dass wenn du das nicht gestoppt hättest, du dich aufgegeben hättest.
Könnte man sagen, ja. Ja. Also ich glaube, wenn ich der Robert, der ich heute bin, der hätte wahrscheinlich damals viel früher einfach noch Dinge verändert in dem Projekt. So. Und die ja. manchmal auch gar nichts in meinen Arbeitsbereich reinfallen, dann hätte ich das halt einfach provoziert. Und dann wäre das wahrscheinlich auch, hätte das funktioniert, das Projekt. So, ja.
Ich finde das ganz faszinierend, weil wenn wir uns die Generation Z, wie sie so schön heißt, also die ganz Jungschen jetzt, weiß nicht, wie alt deine Kinder sind, vielleicht auch in dem, die machen das ja im Prinzip genauso. Aber wenn ich mir unsere Generation angucke, da mal zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, auch in dem Hinterkopf zu haben, okay, da gehen mir Gelder verloren oder dies oder das oder jenes, wirklich für sich einzustehen, ich finde das großartig.
Also das ist umso schmerzvoller natürlich. Also ich habe auch immer wieder große Projekte, wo ich manchmal 1, 2, 5 Jahre mehr dran arbeite, um dann zu sagen, ich wähle das ab. Da gehört natürlich auch echt Größe dazu und Schmerz, sagen wir mal, Toleranz. Weil mit dem Abwählen dieses Weges muss man sich dann ja auch eingestehen, dass man einen falschen gegangen ist. Und das ist natürlich, wenn man den 5 Jahre lang gegangen ist, schmerzvoll in dem Moment. Ja. Und dann, deswegen gibt es auch viele Leute, die Dinge nicht aufgeben und sich dann lieber aufgeben, weil sie diesen Schmerz nicht spüren wollen, dass sie 5 Jahre lang einen falschen Weg gegangen sind. Die gehen lieber noch ein bisschen länger weiter. Klar. Ja. Also ich habe auch erst vor 2 oder 3 Monaten ein Projekt abgewählt, wo ich fast 2 Jahre dran gearbeitet habe. So. Aber das war, haben mir eben auch die Bedingungen nicht gefallen und das ist so ein Nein auch mal gesund.
Ja, das ist ein Nein zu anderen und ein Ja für dich. Also Hut ab, mega wichtig. Gibt es trotzdem etwas, von dem du bedauerst, es nicht früher erkannt zu haben?
Ja, also dieses, ich habe ja in meinen Drehbuchkursen auch immer wieder Studierende, die ganz früh für sich gewusst haben, ich will schreiben und ich bin kreativ und die das also irgendwie so mit der Muttermilch irgendwie inhaliert bekommen haben und oder Menschen, die sagen, ich bin Künstler. Alter Falter, so weit bin ich immer noch nicht. So ein Wort ist noch, es ist mir noch nicht über die Lippen gekommen. Und da denke ich mir, das ist wirklich schade, dass ich so lange gebraucht habe, um da mich dem überhaupt anzunähern. Also da war ich ja schon Mitte 20, wo ich mir das dann langsam mir erarbeitet und erschlossen habe. Da habe ich jetzt Studierende in den Seminaren, die mit 21 das Wissen für sich punkten, dass sie ihren Weg da gehen. Man könnte jetzt mal vielleicht so esoterisch betrachtet sagen, gut, ich habe da eben mich von einem großen Nein zu einem großen Ja durchgearbeitet und weiß, wie wertvoll das ist, weil ich es eben gemacht habe und vielleicht hilft das mir jetzt auch bei der Lehre, aber es hat mich auch viele Jahre gekostet. Ja, so.
Gar keine Frage, aber es ist halt der Lebensweg. Ne? Wir sind hier, um zu lernen, also von daher.
Ja, insofern, ja.
Wenn du das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen könntest und mit dir als jungen Mann oder jungen Erwachsenen reden würdest, was würdest du ihm sagen, was würdest du anders machen oder ihm anders erklären, aufgrund deiner Erfahrung?
Also das mit dem anders machen, das kann ich dir nicht beantworten, das weiß ich nicht. Also ich habe zumindest mal keine Lebensentscheidung auf dem Schirm, wo ich gesagt habe, da würde ich es heute einen ganz großen anderen Weg gehen. Also zumindest mal betrachtet auf die damalige Zeit. So. Also da man weiß ja auch nur das Leben, für das man sich entschieden hat. So. Also das. Aber was ich mir als junger Mann sagen würde, also vielleicht das Einzige ist, ich bin 1989 im August aus der DDR abgehauen, in den Westen und habe witzigerweise am 13. August, am Tag des Mauerbaus, und habe da so mit diesem Schritt meine damalige Identität und meine Herkunft abgeschnitten so und habe dann auch sehr assimiliert zu leben und erstmal mehr Westdeutscher zu sein als jeder andere. Und habe dann erst sehr lange gebraucht, um wieder so zu meiner Identität zurückzufinden. Und da habe ich auch ein bisschen was verloren dadurch. Also du bist, wo du herkommst und du bist, was du bist, ist cool. Das hätte ich schon viel früher leben sollen. Das würde ich dem vielleicht dann sagen. So, ja.
Okay.
Ja, und das ist ja auch, da kommt man ja erst richtig in die Kraft, wenn man das annimmt.
Definitiv. Ja, wow. Ja. Was würdest du für dich sagen, ist die wertvollste Erkenntnis für dich?
Nächste Frage. Ich muss das mal so ein bisschen arbeiten lassen. Das ist eine mächtige Frage.
Es wird jetzt noch mächtiger. Worum geht es deiner Meinung nach wirklich im Leben?
Die ist cool, die Frage. Wir sind ja beide in einem Alter, wo man sich die stellt. Also, und ich schwanke ja immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, ob ich so ein bisschen esoterischer gerade drauf bin oder weltlicher. Und wenn ich so weltlicher drauf bin, dann sage ich, es geht um nichts im Leben. Also es, diese ganze, also da bin ich so Fan der existenziellen Psychotherapie, wo man sagt, also wir haben so diese fünf großen Urängste und wir versuchen irgendwie mit denen zurechtzukommen. Das eine ist die Angst vor dem Tod und wir versuchen halt irgendwie den Tod zu verdrängen oder irgendwie damit zurechtzukommen, dass wir endlich sind und das irgendwie loszuwerden. Aber das ist es mal noch gar nicht, worauf ich hinaus will, ist eher hinter dieser Frage, worum geht es wirklich im Leben, steckt ja diese Frage nach dem Sinn. Ja. Und wenn ich in so meiner existenziellen Daseinsphase bin, dann muss ich mir eben eingestehen, das Leben hat keinen Sinn. Also jede Suche nach einem Sinn ist nur der Versuch, diesen Schmerz zu stillen, dass das Leben keinen hat. Ja, also jede Religion, jede esoterische Strömung versucht, dieses Loch zu stillen. Und das ist aber trotzdem nur Opium. Also ich glaube, die erkennen, also so, wenn ich diese weltliche bin, und das bin ich gerade eher in so einer weltlichen Phase, dann muss ich sagen, das Augen auf, das gibt's nicht. So. Und natürlich gibt's, habe ich auch all die Sachen gelesen, wo sinnstiftende Botschaften drin sind, also von so esoterischer Pornografie à la, wie soll ich sagen, Paulo Coelho, ja, wo man diesen Sinn wie Honig trinken kann. Aber man merkt, also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, das ist nur im Zucker und es nährt nicht so. Ja, also das, der arme Herr Coelho, aber das ist eben, er reitet diese Welle und er stiftet diesen Sinn und da findet man den dann auch so. Aber ich, ist ja auch in jeder Religion so, dass das ein gewisses Wertesystem einen Sinn vermittelt und das stillt eben diese beschissene, blöde Botschaft, dass dem eben so ist.
Dass ich bin jetzt Sinn, mal herzerisch. Ist deine Arbeit, die du machst, nicht extrem sinnstiftend?
Das ist seltsam, ja. Ich frage mich das auch immer, ist meine Arbeit eher deswegen für mich so befriedigend, weil sie mir die Möglichkeit gibt, irgendwie kreativ zu sein, also was zu schöpfen, so dass das Schöpfen eigentlich der sinnstiftende Faktor ist. Denn ich glaube, das ist so, also zumindest das, was mir den vermeintlich diesen Sinn gibt oder diese Befriedigung gibt, nicht den Sinn, die Befriedigung ist dieses Schöpfen, das ist ja aber nicht besonders altruistisch, sondern nicht, das ist ja sehr egoistisch, weil ich schöpfe und daraus ziehe ich meine Befriedigung. Man könnte es natürlich auch altruistischer sehen, dass ich mit meiner Arbeit andere Menschen berühre und vielleicht sogar noch, wenn man es noch ganz größer will, gute Geschichten führen ja auch zur Heilung. Das war ja eigentlich der Sinn guter Geschichten. Könnte ich mir jetzt auch, aber da habe ich das Gefühl, es ist anmaßend. Es ist einfach anmaßend zu sagen, meine Arbeit heilt andere Menschen und deswegen mache ich das. Nee. Also freue ich mich, wenn die berührt werden von meiner Arbeit und ich freue mich, wenn Kino bebt und weint und so. Aber ich glaube, also wenn es nur das wäre, dann würde ich ja verhungern, weil ich 2 Jahre an einem Film arbeite und dann einmal im Kino dabei bin. Also das stimmt die Rechnung ja schon gar nicht. Also ich mache es, glaube ich, eher, weil ich während des Schöpfens irgendwie dann doch recht viel Befriedigung rausziehe. So.
Was ja auch völlig okay ist. Ich finde es ja schön, dass du das für dich so auch erkennst. Viele würden dann sagen, nein, also bei mir geht es jetzt nur um die anderen und so. Nee, es geht uns immer auch um uns, logischerweise. Aber ist es nicht trotzdem so, beispielsweise allein mit deinen Schülern, die du hast, dass du denen einen extrem großen Sinn gibst und damit selber einen Sinn erfüllst?
Also das ist das, was mich, ja, also da sagen wir mal so, es ist aber auch wieder so, ich freue mich halt über deren Freude. Ich freue mich, ich ergötze mich an ihren Fortschritten. Da freue ich mich jeden Tag, wenn ich Seminare habe und die schreiben abends, die müssen ja abends immer vorlesen. Das ist so ein ganz spezielles System, was wir da haben. Da freue ich mich einfach. Wenn die da geile Szene schreiben, freue ich mich total. Aber ich gehe dann auch, also das ist auch was, also ich gehe da nicht raus und sage, oh, ich habe wieder 6 Menschen geholfen, ihren Weg zu gehen. Ich weiß nicht. Ich scheue mich so davor zu sagen, ah nee, also das ist eine ganze
Sache. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir, wenn wir viel mehr Zeit hätten, würde ich das Interview jetzt auf 2 Stunden ausdehnen. Aber nee, das kriegen wir nicht hin. Aber trotzdem bin ich da mal sehr neugierig. Freue ich mich auf weitere Gespräche mit dir. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich habe noch 3 letzte Fragen. Erste Frage, nee, 4, Entschuldigung. Was können die Menschen von dir, das passt jetzt wunderbar zu der Frage, was können die Menschen von dir, deinem Know-how und deinen Erfahrungen lernen?
Nee, das sind eben diese 3 Sachen. Also deshalb gibt es vielleicht noch eins dazu. Ich werde dann ja oft dann irgendwie von den anderen Professoren oder Auftraggebern, wenn ich es irgendwie für jede Institution mache oder für eine Firma, gefragt, hat der Talent? So, ja, das ist immer so eine ganz krasse Frage, hat der Talent, ja. Und ich habe aufgehört, mir diese Frage zu beantworten, weil ich bin oft so überrascht worden. Manchmal mache ich ja diese Seminare auch mit den Studierenden im 2. Semester und dann im 6. nochmal. Und im 2. hätte ich gesagt, nee, der hat kein Talent. Und im 6. stehe ich klotzig, Bauklotz und denke mir, boah, was ist denn aus der geworden oder aus dem? Das habe ich halt irgendwie lernen dürfen, dass das einfach Quatsch ist. Also ich glaube, Talent wird mega überschätzt. So diese Frage, hat er Talent oder nicht? Und dann führt es ja dann auch zu so einem wahnsinnigen Schaulaufen, gerade in der Kunst. Hat er Talent? Also ich glaube, Talent ist viel, viel unwichtiger und dieses Dranbleiben, dieses Machen, dieses eine Technik zu erlernen, sich Stunden um Stunden eben mit dem Fachgebiet zu beschäftigen, ist viel, viel wichtiger, vielleicht sogar das Ding. Also, ja, also das können Sie von mir lernen, dass das einfach der Weg ist und eben dieses Dranbleiben und dieses, deswegen ist dieses Seminar oder diese Seminarformen adressieren auch immer wieder dieses Machen, was wir machen. Also es gibt keine Seminare, wo die Leute sich noch was anhören und dann was lernen, sondern sie lernen bei uns, indem sie was anhören und aber sofort einsetzen und machen. So. Und dieses Machen macht ja erst eigentlich so. Und das können Sie von mir lernen. So, deswegen schreiben die auch in einem Seminar gleich ein ganzes Buch. So. Ja, es gibt ja Studiengänge, wo die 4 Jahre studieren und kein Buch geschrieben haben. Ja. Wenn ich so einen Studiengang aufbauen würde, dann würden die bei mir in 8 Semestern 8 Bücher schreiben müssen. So. Wow. Das muss ein Strebungsstudent, mehr muss der eigentlich gar nicht machen. 8 Bücher schreiben, dann ist der durch. So. Ganz bestimmt. Also das kriegen die von mir. Ja.
Wenn wir das mal in der Schule lernen würden, fürs Leben zu machen. Wow. Danke. Ja. 2 Fragen, die man fast ineinander geben könnte. Was hältst du für unverzichtbar, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen? Und was hältst du für verzichtbar?
Also fangen wir mit dem Verzichtbar an, also jede Art von, also ich glaube, die Botschaft ist einfach, um ein glückliches Leben zu führen, musst du sein und nicht haben. So, also dieses ganze Haben, ich brauche einen Porsche oder einen goldenen Füller oder eine Rolex oder das Kleid, das ist verzichtbar, komplett. Aber das Sein, was damit verbunden ist, eigentlich versprechen ja viele Konsumprodukte eigentlich einen Daseinszustand. Und wir sollten ohne den Konsumzustand versuchen, in den Daseinszustand zu kommen. Also ich hatte einen guten Freund, der war Weltreisender und ist mit Fahrrädern um die ganze Welt. Und der hat immer in der letzten Schrottmühle ist er gefahren. Und das ist für mich das beste Beispiel. Der hat die letzte Schrottmühle genommen und ist irgendwie nach Botswana gefahren. Dem ging es um dieses Fahren, um das Sein auf der Reise und nicht um das geilste Carbon-Bike zu haben. So. Und das war das beste Beispiel. Da gab es dann eben, sein Nachbar hatte das beste Carbon-Bike und ist damit in die Arbeit gefahren. Und er ist mit dem letzten Schrottbike nach Botswana gefahren. Das ist der Unterschied. Ja.
Letzte Frage. Was ist für dich die zentrale Botschaft, die du den Lesern oder Zuschauern mitgeben möchtest?
Machen. Einfach machen.
Super, danke schön, reicht doch. So schön. Vielen, vielen Dank, lieber Robert. Das war großartig. Ich habe oftmals tiefgehende Gespräche mit spirituellen Menschen. Heute habe ich ein extrem tiefgehendes Gespräch mit einem, wie du gerade so schön sagst, weltlichen Menschen geführt. Und das finde ich toll, weil das eben gerade nicht selbstverständlich ist. Von daher vielen, vielen Dank. Ich bin sehr neugierig, was wir nachher als Essenz da dann rausziehen. Aber für den Podcast dürfen alle sich wirklich alles angucken und ich bin mir sicher, dass sie begeistert sein werden. Danke dafür. Okay.
Ich danke dir.
Danke, dass du dir meinen Podcast anhörst. Empfehle ihn gern weiter, denn je mehr Frauen erfahren, wie es möglich sein kann, ihrem Ruf zu folgen, umso mehr lässt sich ein wahrer Unterschied in der Welt machen. Und weil ich es sehr schätze, dass du mich bei dieser Aufgabe unterstützt, möchte ich dir hier und heute gern ein Geschenk machen. Du kannst dir jetzt exklusiv mein E-Book Deine Berufung, Deine Lebensaufgabe herunterladen, um deiner Bestimmung immer näher zu kommen. Denn genau das ist es ja, was die Menschen eint, die ihrem Ruf folgen – Sie folgen damit ihrer Lebensaufgabe, ihrer Bestimmung. Gehe ganz einfach auf bestimmung.siranus.com. Dort findest du alle weiteren Infos. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes. Weitere Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.siranus.com.